Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Am 8. Juli 2011 startete mit STS-135 der letzte Shuttleflug ins All. Seitdem sind die USA in der bemannten Raumfahrt auf kostenpflichtige Mitfluggelegenheiten mit Soyuz-Raketen angewiesen. Am Samstag dann sind nach 9 Jahren wieder Astronauten vom Kennedy Space Center ins All gestartet. Gleich mehr dazu. Wir berichten außerdem über die Rolle von Kindern bei der Verbreitung von Covid-19 und fassen 2 aktuelle Studien über die Entstehung des Chicxulub-Kraters zusammen. Und zu all dem begrüßt sie am Mikrofon Uli Blumenthal. Schlechtes Wetter hatte am vergangenen Mittwoch den Start der ersten bemannten Mission des Unternehmens SpaceX ins All verhindert. Am Samstag dann der Bilderbuchstart der Falcon 9 Trägerrakete, am Sonntag andocken an die internationale Raumstation. Guido Meyer fasst den Flug der neuen Raumkapsel Crew Dragon zusammen und blickt voraus auf das Arbeitspensum der beiden Astronauten.
Pfingstsonntag hat es auf der internationalen Raumstation an der Tür geklingelt. Und ISS-Commander Chris Cassidy hat durchs Schlüsselloch geguckt.
Dragon, arriving. Crew of Expedition 63 is honored to welcome Dragon aboard the International Space Station. Well done.
Der lang ersehnte Besuch von der Erde war da. Die 3 Astronauten und Kosmonauten auf der ISS, Expedition 63, begrüßten ein Dragon-Raumschiff. Das erste Dragon-Raumschiff, das nicht nur Nachschub, sondern auch 2 neue Mannschaftskameraden an Bord hatte. Dorthin, zu ihrem Ziel in der Umlaufbahn, waren die beiden Amerikaner Doug Hurley und Bob Behnken am Samstag aufgebrochen.
3, 2, 1, 0, ignition, liftoff of the Falcon 9 and crew Dragon, go NASA, go SpaceX.
Es war der 85. Start einer Falcon 9 Rakete des kalifornischen Raumfahrtunternehmens SpaceX und der erste, bei dem Menschen in der Kapsel Crew Dragon saßen, ganz oben auf der Rakete.
Bob Doug, on behalf of the entire launch team, thanks for flying with Falcon 9 today. We hope you enjoyed the ride and wish you a great mission.
Trennung von erster und zweiter Stufe, das Abtrennen der Crewkapsel mit dem Versorgungscontainer, die Landung der ersten Stufe auf dem Schiff Of Course I Still Love You vor der Küste Floridas, alles lief wie am Schnürchen. Genauso wie einen Tag später das Docken an der ISS.
Soft capture confirmed, standby for retraction and docking.
Das Anlegen sollte automatisch verlaufen, eigentlich. Aber wie das bei Piloten so ist, sie wollen testen, ob sie das Raumschiff auch manuell fliegen könnten. Und das hat der Commander der Crew Dragon, Doug Hurley, gemacht. 2 Mal zwischen Start und Docken an der Raumstation.
Dragon fliegt sich so ähnlich wie die Space Shuttles. Und die Flugautomatik hat dieselben Kurskorrekturen durchgeführt, die auch Bob oder ich vorgenommen hätten. Was uns beiden jedoch am meisten aufgefallen war, wir haben das Andocken nicht gespürt. Das passierte völlig sanft.
Dragon, SpaceX, hard capture complete. Standby for docking completion.
In shuttle, you felt a little bit of a jolt.
Bei den Raumfähren gab es im Moment des Andockens immer einen kleinen Ruck. Und hier nichts dergleichen. Unsere Crewkameraden auf der Raumstation haben uns später erzählt, dass sie auch nichts gespürt hätten. Der Docking-Adapter muss die Bewegungsenergie unserer Kapsel komplett absorbiert haben.
Dragon, SpaceX, docking sequence is complete.
Und so ist kurz nach dem erfolgreichen Andocken bereits so etwas wie Routine auf der Raumstation eingekehrt. Denn es gäbe genug zu tun, betont ISS-Commander Chris Cassidy.
Heute ist Tag 1 und Bob und Doug helfen uns bereits dabei, den japanischen Versorgungsfrachter HTV auszuladen. Er hat vor ein paar Tagen ebenfalls angelegt, hier am selben Andockknoten, gleich unter uns.
Bevor sich Doug Hurley und Bob Behnken um wissenschaftliche Experimente in den einzelnen Laboren der ISS kümmern, stünden noch weitere Tests mit der Crew Dragon Kapsel an. Auch jetzt noch, nach ihrem Andocken, ergänzt Bob Behnken.
Wir wollen die Kapsel für ihren ersten operationellen Einsatz Crew One vorbereiten. Bis dahin wird sie uns als Rettungsboot dienen, falls wir die ISS evakuieren müssen. Um die Leistungsfähigkeit der Crew Dragon zu testen, werden wir sie demnächst komplett herunterfahren, ein paar Tage in einer Art Winterschlaf belassen und dann wieder alle Instrumente hochfahren. Wenn das alles gelingt, können wir sie als voll einsatzfähig betrachten.
Guido Meyer über den Start der Falcon 9 Trägerrakete und die ersten Tage der Crew Dragon Astronauten auf der internationalen Raumstation. Bei der Diskussion um die Öffnung von Schulen und Kindergärten taucht immer wieder die Frage nach der Rolle von Kindern bei der Übertragung des Virus auf. Ein Forscher vom Karolinska-Institut in Stockholm hat sich alle relevanten Studien zu dieser Frage einmal näher angeschaut. Und Christine Westerhaus hat mit ihm über seine Schlussfolgerungen gesprochen.
Jonas Ludvigsson ist seit mehr als 20 Jahren Kinderarzt in Schweden. Außerdem forscht er zu Infektionskrankheiten wie Grippe und Schweinegrippe bei Kindern. Oft wurde er in der Anfangszeit der Corona-Krise gefragt, wie ansteckend Kinder seien. Als in anderen Ländern Schulen und Kindergärten geschlossen wurden, entschied er sich, diese Frage systematisch zu untersuchen. Er analysierte 47 Studien, die sich mit Covid-19 bei Kindern beschäftigt haben.
Zusammengefasst zeigen die untersuchten Studien unter anderem, dass Kinder ansteckend sind und dass man bei ihnen Coronaviren nachweisen kann, auch wenn sie keine Symptome zeigen. Aber die Studien zeigen auch, dass Kinder weniger Symptome haben und deshalb wahrscheinlich weniger ansteckend sind. Das kann daran liegen, dass Kinder vermutlich weniger Viren haben und seltener husten und schnupfen. Und das ist ja der Weg, auf dem das Virus übertragen wird.
Weitere Studien hätten zudem gezeigt, dass Kinder in den meisten Fällen nicht als Erste erkranken, wenn sich Covid-19 in einer Familie ausbreitet. Bei der Grippe sei das anders, meint Ludvigsson. Unter den Studien, die der Forscher untersucht hat, befand sich auch ein Artikel des Berliner Virologen Christian Drosten, der Ende April als Preprint, also als Vorabveröffentlichung, erschienen ist. Gemeinsam mit seinem Team hatte Drosten die Virusmengen bei Kindern und Erwachsenen unterschiedlicher Altersgruppen untersucht. Nach ihrer statistischen Auswertung der Daten kamen die Forscher zu dem Ergebnis, dass Kinder genauso ansteckend seien wie Erwachsene. Medien hatten über die Studie berichtet und damit eine Diskussion unter Journalisten und Forschern ausgelöst.
Das ist eine wichtige Studie, aber ich ziehe ganz andere Rückschlüsse aus den Ergebnissen als die Autoren. Wenn man sich die Daten und die Abbildungen anschaut, sieht man, dass es sehr wohl Unterschiede in der Viruslast von Erwachsenen und Kindern gibt. Die Forscher haben in ihrer statistischen Auswertung aber jeweils verschiedene Altersgruppen untereinander verglichen. Doch das Naheliegendste wäre gewesen, alle Kinder mit allen Erwachsenen zu vergleichen. Und das haben die Forscher nicht getan.
Forschung aktuell hat Christian Drosten wiederholt, aber vergeblich, um einen Kommentar zu Ludvigssons Argumenten gebeten. Ein weiterer Punkt, den Ludvigsson kritisiert: Drosten und sein Team hätten kranke Kinder untersucht. Doch Kinder mit deutlichen Symptomen würden von ihren Eltern nicht in die Schule geschickt.
Diese Studie ist deshalb für die Frage, ob man Schulen und Kindergärten öffnen soll, nicht relevant. Sie zeigt die Viruslast von Kindern, die krank zu Hause sind oder im Krankenhaus liegen. Deshalb verstehe ich überhaupt nicht, warum diese Studie als Argument dafür herangezogen wird, dass man in Deutschland die Schulen und Kindergärten nicht wieder öffnen sollte.
Erste Ergebnisse einer Studie aus Heidelberg weisen ebenfalls darauf hin, dass Kinder keine herausragende Rolle in der Ausbreitungsdynamik von Covid-19 spielen. Diese Studie ist noch nicht veröffentlicht. Die Erfahrungen aus Schweden zeigten jedoch ebenfalls, dass Schulen und Kindergärten kein Umschlagplatz für SARS-CoV-2 gewesen seien, meint Ludvigsson. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern waren hier während der Corona-Krise Kindergärten und Schulen bis zur 9. Klasse geöffnet.
Ich denke, dass Schulen und Kindergärten offen bleiben können. Natürlich besteht dann ein erhöhtes Risiko, dass sich Kinder untereinander anstecken. Aber wir wissen, dass sie fast nie schwer krank werden. Deswegen führen geöffnete Schulen nicht zu höheren Todeszahlen. In Schweden waren die Schulen während der Pandemie ja geöffnet. Und rechnet man Kitas mit, sind hier etwa 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche in ihre Einrichtungen gegangen.
Dennoch habe es nach Angaben von Folkhälsomyndigheten der schwedischen Gesundheitsbehörde nur sehr wenige Ausbrüche an schwedischen Schulen gegeben. Auch seien Lehrer in Schweden keine Berufsgruppe, die häufiger an Covid-19 erkrankten als andere. Allerdings wird in Schweden im Vergleich zu anderen Ländern nur sehr wenig getestet. Daher ist es kaum möglich, Infektionswege nachzuvollziehen.
Das stimmt absolut. Schüler werden nur selten getestet. Aber die Frage, ob Schüler Ausbrüche verursachen, die zu Infektionen mit milden Symptomen führen, finde ich irrelevant. Relevant ist die Frage, ob Schulen zu Ausbrüchen führen, bei denen Menschen schwer krank werden. Auch in Schweden gibt es momentan nur ein Thema. Die Menschen reden und diskutieren nur über Covid-19. Und wenn es solche Ausbrüche gegeben hätte, bei denen sich viele Schüler und Lehrer infiziert hätten und schwer krank geworden wären, wäre das die erste Nachricht gewesen.
Kinder und Covid-19. Jonas Ludvigsson vom Karolinska-Institut in Stockholm hat mehrere Dutzend Studien zur Ausbreitungsdynamik ausgewertet. Christine Westerhaus hat mit ihm gesprochen. Krimi-Fans kennen die Szene. Der Ermittler fragt den Rechtsmediziner nach der Todesursache und dem möglichen Todeszeitpunkt eines Mordopfers. Die Angaben liegen momentan mit den bisherigen forensischen Methoden bei plus minus 3 bis 7 Stunden. Forscher aus den Niederlanden haben nun ein Verfahren entwickelt, das deutlich genauer arbeitet. Wie? Das erklärt Ihnen jetzt Lucian Haas.
Bei der Aufklärung von Mordfällen kommt der genauen Bestimmung des Todeszeitpunkts eines Opfers eine zentrale Bedeutung zu.
Wenn eine verdächtige Person ein Alibi hat, kann die Kenntnis des genauen Todeszeitpunkts des Mordopfers ihn möglicherweise be- oder entlasten. Deshalb ist die Bestimmung der Todeszeit so etwas wie der heilige Gral der Forensik, um die Abläufe zeitlich korrekt einordnen zu können.
Bisher gibt es für die Bestimmung des Todeszeitpunkts allerdings keine besonders genauen Verfahren, wie Maurice Alders von der Universität Amsterdam erklärt. Von der Kriminalpolizei am häufigsten eingesetzt wird eine Methode namens Henske-Nomogramm. Dabei wird an einem Mordopfer rektal die aktuelle Körpertemperatur gemessen und diese dann mit empirisch ermittelten Temperaturkurven verglichen. Sie zeigen, wie menschliche Körper verschiedener Größe nach dem Tod typischerweise mit der Zeit auskühlen. Allerdings müssen dabei noch etliche Korrekturfaktoren geschätzt und eingerechnet werden. Etwa, ob das Mordopfer nackt oder bekleidet ist, mehr oder weniger isolierendes Körperfett besitzt, ausgestreckt oder zusammengekauert daliegt und so weiter. Die Ergebnisse bleiben relativ ungenau.
Wenn man den Todeszeitpunkt mit dem Henske-Nomogramm als aktuellem Goldstandard ermittelt hat, bleibt immer noch eine Schätzungsbreite von plus minus 3 bis 7 Stunden. Dieses große Unsicherheitsintervall ist ein erheblicher Nachteil.
Maurice Alders und Kollegen haben in Zusammenarbeit mit dem Niederländischen Institut für Forensik ein neues Verfahren entwickelt, das deutlich genauere Ergebnisse liefert. Alders ist Physiker. Und so kam er auf die Idee, nicht einfach nur empirisch ermittelte Temperaturmessreihen zu verwenden, vielmehr vertraute er auf Formeln der Thermodynamik, um im Computer zu simulieren, wie ein Körper entsprechend der Größe, dem ungefähren Fettanteil, der Haltung und der Bekleidung eines Opfers rechnerisch auskühlen würde. Vergleiche mit Temperaturmessungen an echten Toten zeigten:
We're always more accurate than the current model.
Unsere Methode ist stets besser als das Henske-Nomogramm. Im Durchschnitt liegt unser Schätzfehler für den Todeszeitpunkt bei unter einer Stunde. Das ist ein deutlicher Gewinn an Genauigkeit.
Am Tatort selbst ist für die Kriminologen kein größerer Arbeitsaufwand nötig. Anstatt rektal die Temperatur eines Toten zu messen, kann dies oberflächlich an 3 Punkten auf Brust, Bauch und Armen erfolgen. Dann müssen nur noch Körpermaße wie Größe, Kopfumfang, Armlänge und der ungefähre Körperfettanteil bestimmt werden. Das Simulationsprogramm erledigt dann den Rest.
Das Überraschendste für uns ist, wie gut die Ergebnisse sind, obwohl wir die thermodynamische Simulation des Körpers sehr vereinfacht haben. Wir erfassen keine Knochen, keine Luft und kein Wasser im Körper. Wir rechnen einfach mit homogenem Gewebe, das von Fett umhüllt ist. Es sind nur sehr wenige Messungen nötig, um den Auskühlungsprozess zu erfassen.
In Zukunft soll das Verfahren noch genauer werden, durch Fotogrammetrie. Dafür wird eine Leiche am Tatort aus verschiedenen Winkeln heraus fotografiert. Eine Software erstellt dann auf Basis der Bilder ein detaillierteres, digitales 3D-Modell des Körpers für die Auskühlsimulation. Noch in diesem Jahr sollen erste Praxistests in Kooperation mit der Kriminalpolizei der Niederlande beginnen.
Modellierter Todeszeitpunkt, wie thermodynamische Simulationen Forensikern bei der Arbeit helfen können. Ein Beitrag von Lucian Haas. Als vor 66 Millionen Jahren ein Asteroid mit der Erde kollidierte und dadurch der Chicxulub-Krater entstand, bedeutete das das Ende der Dinosaurier und rund 75% aller bekannten Arten. Doch was machte diesen Einschlag so verheerend? Antworten auf diese Frage liefern aktuell zwei in Fachjournalen veröffentlichte Studien. Dagmar Röhrlich fasst die Ergebnisse zusammen.
Es war ein ungeheurer Crash. Ein etwa 15 Kilometer großer Asteroid traf mit einer Geschwindigkeit von 15 Kilometern pro Sekunde auf die Erde und bohrte sich tief in sie hinein.
Und dadurch ist also im Falle von Chicxulub erstmal ein Krater entstanden nach einer halben Minute, der 30 Kilometer etwa tief war und 100 Kilometer breit im Durchmesser. Und im Folgenden fällt dieser Krater in sich zusammen und dadurch wird er also flacher und wächst dann innerhalb von weiteren 5 Minuten, 6 Minuten ungefähr, bis zu seiner Größe, wie wir ihn jetzt kennen.
Erklärt Ulrich Riller von der Universität Hamburg. Während dieser ersten Minuten hat sich um das Kraterzentrum herum auch ein Ringgebirge aufgetürmt. Krater und Ringgebirge sind nicht ganz rund, sondern leicht elliptisch verformt. Und die Brennpunkte beider Ellipsen sind um ein paar Kilometer gegeneinander verschoben.
Und was auch erstaunlich ist, das hat man also über geophysikalische Messungen, über schwere Messungen des Kraters herausgefunden, ist, dass auch die Kruste-Mantel-Grenze etwas verschoben ist. Also die wölbt sich erst einmal beim Meteoriteneinschlag nach unten. Und während der Kraterbildung kommt dann die Kruste-Mantel-Grenze wieder wie so eine kleine Beule nach oben. Und das Zentrum dieser Beule ist ebenfalls verschoben in Bezug auf den Kratermittelpunkt und auch den Mittelpunkt des Ringgebirges.
Diese Verschiebungen sind verräterisch, denn aus ihnen lässt sich der Einschlagswinkel berechnen. Er war schräg, lag bei etwa 60 Grad über dem Horizont und damit war er wohl das Schlimmste, was der Erde passieren konnte. Wäre der Einschlagswinkel flacher gewesen, hätte er die Erdkruste eher angekratzt. Der Krater wäre sehr viel flacher. Bei einem steileren Winkel wäre es genau umgekehrt. Es wäre noch mehr Gestein aufgeschmolzen worden und verdampft, aber es hätte nicht so viel Material herausgeschleudert werden können.
Damit haben wir also bei 60 Grad zwei Effekte. Einmal ein sehr, sehr großmaßstäbliches Aufschmelzen und Verdampfen der Erdkruste und durch die Schiefe auch ein sehr aktives Herausschleudern von Material in die Erdatmosphäre.
Wichtig war außerdem, dass der Asteroid in einem flachen tropischen Meer landete, an dessen Grund sich mächtige gipshaltige Sedimente abgelagert hatten. Gips ist ein Sulfatmineral und als der Einschlag die Gesteine zerstäubte, setzte er nicht nur große Mengen an Wasserdampf frei und Staub, sondern auch Schwefelgase. Bis in die Stratosphäre wurde alles geschleudert und blockierte dort das Sonnenlicht. Die Temperaturen stürzten ab und dieser Einschlagswinter sollte Jahre dauern. Aber auch unter der Erde blieb nichts so, wie es zuvor gewesen war.
Nach dem Einschlag entstand im Krater ein riesiges Hydrothermalsystem. Vom Impact war im Untergrund eine etwa 3 Kilometer mächtige Magmablase zurückgeblieben, die Grundwasser sogar bis zum Verdampfen hin aufheizen konnte. Das heiße Wasser zirkulierte dann über Risse, Spalten und Porenräume in dem durch den Einschlag vollkommen zerrütteten Untergrund. Dieses Hydrothermalsystem füllte den gesamten Krater und war mit etwa 180 Kilometern fast 10-mal größer als das Hydrothermalsystem unter der Yellowstone-Caldera. Es dauerte wahrscheinlich 2, vielleicht 3 Millionen Jahre, ehe das Magma und damit dieses gesamte System wieder abgekühlt war.
Sagt David Kring über die Folgen des Asteroideneinschlags von Yucatan und die Entstehung des Chicxulub-Kraters. Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Und bei uns geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Michael Stang.
Auch die Nase dient SARS-CoV-2 als Eintrittspforte. Das neuartige Coronavirus führt bei vielen symptomatischen infizierten Patienten zuerst zu Krankheitsanzeichen der oberen und im späteren Verlauf auch der unteren Atemwege. Bislang war unklar, ob das Virus eher das Gewebe im Rachenraum oder eher die Schleimhäute der Nase als Eintrittspforte benutzt. Das hat ein US-Forschungsteam aus North Carolina untersucht. Wie die Studienautoren im Fachmagazin Cell darlegen, kann das Virus demnach besonders gut Zellen der Nasenschleimhaut infizieren und sich von dort seinen Weg in die unteren Atemwege bahnen. Ein Forschungsteam entdeckt neue Feldspatvarianten. In Hochdruckexperimenten von bis zu 27 Gigapascal hat ein Team des Hamburger DESI-Forschungszentrums neue Formen des weit verbreiteten Minerals Feldspat entdeckt. Diese bislang unbekannten Varianten sind bei moderaten Temperaturen noch bei einem Druck stabil, wie er im oberen Erdmantel herrscht. Wogegen normaler Feldspat dort nicht mehr vorkommen kann, heißt es im Fachblatt Nature Communications. Feldspat bezeichnet eine Gruppe von sehr häufigen gesteinsbildenden Mineralien, die etwa 60% der Erdkruste ausmachen. Neuer Ebola-Ausbruch in Afrika. Im Westen der Demokratischen Republik Kongo haben die zuständigen Gesundheitsbehörden einen erneuten Ebola-Ausbruch festgestellt. Nach Angaben des Gesundheitsministers Longondo seien in der Millionenstadt Mbandaka bereits 4 Patienten an der Infektionskrankheit gestorben. Das Ebola-Virus grassiert seit knapp 2 Jahren wieder in der Demokratischen Republik Kongo. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind seit dem jüngsten Ausbruch Anfang 2018 mehr als 2200 Menschen an den Folgen der Ebola-Erkrankung gestorben. Auch 2019 verschwanden viele tropische Wälder. Im Laufe des vergangenen Jahres sind knapp 12 Millionen Hektar tropischer Urwald abgeholzt oder abgebrannt worden. Auf knapp einem Drittel dieser Fläche stand unberührter Primärwald, der noch nie abgeholzt worden war, teilte das World Resources Institute in Washington mit. Demnach waren von diesem Verlust vor allem Wälder in Brasilien, Bolivien, Australien, Indonesien und der Demokratischen Republik Kongo betroffen. Primärwälder sind für die biologische Vielfalt besonders wichtig. Heiße Sterne sind befleckt. Ein internationales Astronomieteam hat mit Hilfe von Teleskopen der Europäischen Südsternwarte ESO extrem heiße Sterne, sogenannte Horizontalsterne, beobachtet, die sich in Kugelhaufen verstecken. Dabei entdeckten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zahlreiche riesige Flecken auf der Oberfläche der Sterne. Demnach handelt es sich dabei um magnetische Flecken, heißt es im Fachblatt Nature Astronomy. Einige dieser Sterne erleben auch energiereiche Explosionen, die mehrere Millionen Mal stärker sind als ähnliche Ausbrüche auf der Sonne. Das Artensterben geht noch schneller voran. 2015 hatte ein Team der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko dargelegt, dass auf der Erde gerade das 6. Massenaussterben der Geschichte abläuft. Nun berichtet dasselbe Team im Fachblatt PNAS, dass der Rückgang der globalen Artenvielfalt schneller als bisher bekannt voranschreitet. Den Daten zufolge sind seit dem Jahr 1900 etwa 550 Landwirbeltierarten ausgestorben. Jedoch könnten in nur 2 Jahrzehnten noch einmal so viele hinzukommen. Grund für diese Beschleunigung sind neben der Abhängigkeit einzelner Arten voneinander anthropogene Einflüsse wie der globale Handel mit Wildtieren oder die Umweltzerstörung.
Feldspat, Quarz und Glimmer, das vergesse ich nimmer. Soweit unsere Meldung aus der Wissenschaft. Heute von und mit Michael Stang.
Sternzeit, 2. Juni. Baikonur, das Kosmodrom der Herzen. Im April 1961 startete Juri Gagarin als erster Mensch ins All. Von einem Ort in Zentralasien aus, der unter Raumfahrtfans magischen Klang hat. Baikonur. Vor 65 Jahren begann der Aufbau des Kosmodroms in Kasachstan, das einst zur Sowjetunion gehörte. Da es um geheime Tests von Interkontinentalraketen ging, suchten die Militärs eine möglichst verlassene Gegend. Der Gipfel der Trostlosigkeit, so haben es viele der ersten Mitarbeiter empfunden, war die Gegend nahe dem Eisenbahnposten Tjuratam. Als Name wurde allerdings Baikonur genannt, offenbar um die Westmächte zu verwirren. Denn das originale Baikonur ist eine Bergarbeitersiedlung 300 Kilometer nordöstlich des Kosmodroms. Das Startgelände selbst ist etwa 4-mal so groß wie das Saarland. Dort verteilen sich Startrampen, Montagehallen, Kontrollzentren, Beobachtungsstationen und Wohngebäude. Oft liegen viele Kilometer zwischen den Einrichtungen. Die Stadt, die ganz in der Nähe entstand, hieß bis Mitte der 90er Jahre Leninsk und wurde dann in Baikonur umbenannt. Schon rund 150 Mal sind Menschen von Baikonur aus ins All gestartet. Wegen der vielen Shuttle-Flüge hat das Kennedy Space Center in Florida allerdings ein paar Starts mehr. Von Baikonur aus haben über 1000 Mal Satelliten und Raumsonden abgehoben. Damit liegt es auf Platz 2 der Rangliste, hinter Plesetsk in Russland, von wo aus zahlreiche Aufklärungssatelliten ins All flogen. Aber kein anderer Startplatz auf der Welt weckt so viel Sehnsucht wie Baikonur.
Um frühe Schmarotzer geht es morgen in Forschung aktuell ab 16.35 Uhr. Parasiten gab es offenbar schon vor etwa 500 Millionen Jahren. Am Mikrofon begrüßt Sie dann mein Kollege Lennart Pyritz. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal.